Offenbarung 7, das ganze Kapitel. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte und aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen, und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Soweit das Wort Gottes. Und es ist bewegend, dass hier nun der Einschub erfolgt in der Johannes-Offenbarung zwischen dem 6. und 7. Siegel. Entschuldigung, ja, auch Siegel, ja. Und dazwischen gibt es aber Versiegelte. Interessant, ja? Dass zwischen den Siegelgerichten von der Versiegelung der Geretteten die Rede ist. Das zeigt uns, inmitten der Gerichte, die auch Gott aufgrund der Unbußfertigkeit der Menschen über die Welt bringen muss, hält er doch die Fäden in der Hand, auch indem er diejenigen versiegelt, die ihm gehören. Denn das Siegel ist ein Eigentumszeichen, eine Besitzerklärung, ein Schutzzeichen, ein Ausdruck der Autorität Gottes, die er über die Menschen hat, die zu ihm gehören, die ihn lieben, die ihm dienen. In Vers 1 lesen wir: Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest. Wir haben hier dreimal die Zahl 4. 4 Engel, 4 Enden, 4 Winde. Es gibt zusammen übrigens 12 Auch hier noch in der im Gerichtszeichen auch wieder ein Zeichen der Vollkommenheit. Die vier Winde, das bezeichnet alle Himmelsrichtungen, die vier Enden der Erde meine ich. Und die vier Winde kommen dann aus allen Himmelsrichtungen. Das heißt, es ist die Totalität des Gerichts, das Gott senden muss. Und vier Engel aber halten das fest. Es sind vier Gerichtsengel. Sie halten also diese Gerichtswinde noch zurück über die Erde, über das Meer oder über irgendeinen Baum. Nun sind natürlich schon bei den ersten sechs Siegeln auch Gerichte erfolgt, auch über die Schöpfung. Wir haben ja gestern noch gehört von der Schöpfung rückwärts beim sechsten Siegel. Aber es werden dann bei den Posaunengerichten ausdrücklich auch Gerichte etwa kommen über die Bäume, auch dann über die Erde und das Meer. Und doch, so denke ich, ist dieses Kapitel mit der Versiegelung und mit der großen Schar ein Einschub, der spätestens vor dem siebten Siegel sich erfüllt, aber womöglich auch schon vorher, denn auch vorher sind ja schon Schäden erfolgt an der Schöpfung. Es geht also hier um eine Darstellung derer, die auch inmitten dieser Gerichte Gottes Eigentum sind und bleiben, durch die Versiegelung, die er ihnen aufprägt. Nun ist es ja deutlich, dass hier von zwei Gruppen die Rede ist. Und das sehen wir dann auch gleich ab Vers 2. Da kommt jetzt ein anderer Engel, das ist kein Gerichtsengel, sondern ein Heilsengel. Und der steigt herauf von Sonnenaufgang, von Osten. Osten, das ist praktisch die Seite des Heils, wo das Heil heraufsteigt, symbolisch gesprochen. Und er bringt dieses Siegel mit sich. Ich habe gesagt, von zwei Gruppen. Einerseits sind es ja Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels, zum anderen eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen und Sprachen. Es ist auffallend, dass hier Israel wieder begegnet, ausdrücklich. Das zeigt, dass Gott ja den alten Bund nicht vergessen hat, dass auch das alte, ursprüngliche Bundesvolk zum Ziel kommt. Allerdings möchte ich gleich vorausschicken, nicht automatisch, weil es Israel heißt, sondern nur diese, die gerettet sind aus dem Volke Israel. Das heißt, diejenigen, die zum Herrn Jesus Christus sich bekennen. Das ist ganz klar im Zusammenhang der Offenbarung und des gesamten Neuen Testaments zum Ausdruck zu bringen. Nun möchte ich nochmal systematisch einiges dazu sagen. Wie ist es denn mit diesen zwei Gruppen, von denen wir ja gehört haben, zu verstehen? Die Fragen tauchen ja auf. Sind jetzt nur diejenigen aus den Stämmen Israels versiegelt? Ja, wer ist überhaupt damit gemeint, mit diesen 144.000? Das ist natürlich eine schwierige und vielfach diskutierte Frage. Und sind etwa diejenigen, die große Schar aus allen Nationen, sind die nicht versiegelt? Nun, der Schlüssel dazu liegt meines Erachtens vor allem im Epheserbrief. Im Epheserbrief, das wollen wir mal aufschlagen, in Kapitel 1, da ist auch von der Versiegelung die Rede. Ich lese einmal vor, die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wann ist die Versiegelung erfolgt? Mit dem Heiligen Geist nämlich, als Unterpfand unseres Erbes im Himmel, als wir gläubig wurden, bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Als Jesus Christus unser Herr und Meister geworden ist, als wir ihm unser Leben übereignet haben, da sind wir zugleich auch versiegelt worden, übrigens auch getauft worden mit dem Heiligen Geist. Es wird ja manchmal in verschiedenen Stufen aufgeteilt von manchen Gruppen, aber ganz klar, ihr habt den Heiligen Geist empfangen und seid mit ihm versiegelt worden sogar, als ihr gläubig wurdet. Und deshalb sind natürlich alle wirklichen Christen versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es gibt, so denke ich, in der Bibel auch die Möglichkeit des Abfalls, dass man den Geist dämpft oder gar von sich stößt, indem man den Herrn Jesus erneut kreuzigt, auch nachdem man teilhaftig geworden ist der himmlischen Gaben, so wie es Hebräer 6 und Hebräer 10 zum Ausdruck bringt. Und doch ist diese Versiegelung geschenkt worden. Aber es bedarf sicherlich am Ende nochmal einer besonderen Stärkung, einer Bestätigung dieses Siegels, derer, die dann auch wirklich treu bleiben, die sich nicht abwenden vom Herrn. Und sie werden nochmal besonders gestärkt. Deshalb sprechen auch manche Ausleger von einer zweiten Versiegelung nach dem Glauben, dass dann in der Endzeit die Knechte Gottes noch einmal ganz besonders versiegelt werden. Nun aber stellt sich die Frage, hier ist ja ausdrücklich nur von der Versiegelung der Kinder aus den Stämmen Israels die Rede. Und doch sehen wir, alle Gläubigen sind zunächst einmal versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sind sicherlich keine einfachen Fragen. Und doch, von Epheser 1 her können wir schwolgern, auch wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, auch wenn wir nicht aus dem Stamme, aus dem Volke Israel, nach dem Fleische stammen. Aber wir sind auch Israeliten nach dem Geist. Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Frage. Und der Schlüssel in der Bibel dafür findet sich in Epheser 2, Vers 11 bis 18. Dass nämlich die Mauer der Feindschaft zwischen Israel und den Nationen niedergerissen ist in Jesus Christus, der unser Friede ist. Ich lese einmal die Verse 11 bis 18, Epheser 2. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, also von den Juden als Heiden, als Außenstehende aus dem Gottesvolk tituliert worden wart, also Unbeschnittene genannt wurde von der sogenannten Beschneidung, die aus am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Nochmal das Resümee. Durch das Opfer Jesu Christi auf Golgatha, wo er Frieden geschlossen hat mit dem Vater durch sein Blut, hat er auch Frieden geschlossen zwischen Juden und Heidenchristen. Also Juden, Christen und Heidenchristen, so muss man sagen. Ja. Alle, die zu Jesus gehören, ob sie jetzt aus Israel stammen oder aus den ursprünglichen Heidennationen, sind eins in Christus. Das ist auch der Schlüssel, dass man hier nicht so streng jetzt diese zwei Gruppen trennen darf in Offenbarung 7. Aber warum sind dann jetzt hier ausdrücklich die Versiegelten aus den Stämmen Israels aufgezählt? Ich denke deshalb, weil Gott zeigen will, er hat sein Bundesvolk nicht vergessen. Auch aus Israel wird der Rest zum Glauben kommen. Vor allem dann, wenn Sacharja 12 bis 14 sich erfüllt, dass alle Völker auf Erden gegen Jerusalem ziehen werden, ja, dann werden sie auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Dann wird es auch in Israel eine Bekehrung geben und dann werden sich die erweisen, die versiegelt sind durch den Heiligen Geist Gottes. Nun, bis diese Versiegelung erfolgt ist in dieser Gerichtszeit, findet etwas Aufhaltendes statt. Etwas Aufhaltendes. Nämlich, das lesen wir nochmals, um zurückzukommen, in Vers 2 und 3. Dieser Heilsengel, der von Osten aufsteigt, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und der rief mit lauter Stimme, den vier Engeln zu, denen es gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Übrigens auch an den Stirnen. Auch das Mahlzeichen des Tieres wird an der Stirn und an der rechten Hand angebracht. Aber im Gegensatz dazu auch das Siegel Gottes, sodass man ganz klar unterscheiden kann, wer vom Geist Gottes geleitet ist, versiegelt durch Gott oder das Mahlzeichen angenommen des Antichristen. Es ist eine Gnadenzeit, die erfolgt noch. Die Gerichte werden immer wieder auch aufgehalten, bis die Versiegelung eingetreten ist. So ist auch von einem aufhaltenden Engel hier die Rede. Ich würde einmal vermuten, dass auch der Katechos bzw. das Katechon in 2. Thessalonicher 2 das Aufhaltende oder der Aufhaltende auch ein Engel ist, ja, der das Gericht noch aufhält. 2. Thessalonicher 2, auch eine viel diskutierte Stelle. Immer wieder sind Engelmächte genannt, auch schon im Buch Daniel, die als aufhaltende Mächte in der Gerichtsentwicklung wirken, dass Gott sie beauftragt, haltet es noch zurück, bis meine Knechte versiegelt sind. Wie schon gesagt, Siegel bezeichnet Besitz, Eigentum Gottes, eine Bestätigung, dieser Mensch gehört mir. Und dass es an der Stirn angebracht ist, deutet darauf hin, dass hier auch über die Gedanken, über den Verstand, das ganze Wesen in Besitz genommen wird. Nach Römer 12 soll ja unser ganzes Leben, Römer 12, Vers 1 und 2, unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein. Und es heißt eben, erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und das sitzt hier an der Stirn sozusagen und ist aber dann auch in Verbindung mit dem Herzen. Ja, die Herzensfrömmigkeit, die gerade der Pietismus besonders betont hat. Wenn wir noch ins Alte Testament schauen, haben wir auch Vorbilder für diese Versiegelung beim Propheten Hesekiel etwa. In Hesekiel 9, Vers 3 bis 6 lesen wir, bevor das Gericht durch die Babylonier unter Leitung ihres Königs Nebukadnezar erfolgt, dass noch einmal Gott eine Versiegelung derer vornimmt, die bewahrt werden sollen davor. Es heißt in Hesekiel 9, ab Vers 3, da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses, und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt, euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Denn, ich füge ein, da ist der Gräueldienst ganz besonders eingeführt worden durch die abgefallenen Priester und ihre Mithelfer, wie es in Hesekiel 8 ausführlich beschrieben ist, wo die Götzen sogar in den Tempel Gottes gebracht worden waren. Deshalb fangt an am Heiligtum. Im Neuen Testament heißt das Gericht beginnt wo? Am Hause Gottes. Und auch heute sehen wir, dass auch in unseren Kreisen Gräueldinge eingeführt worden sind. Gotteslästerliche Dinge. Bei Christiwell war vor einigen Jahren eine Jesus-Lachparade veranstaltet worden mit Teilnehmer Jesus Christus. Wurde behauptet, ja, Jesus war da bestimmt nicht dabei, wo man sich lächerlich macht über Dinge und Menschen. Und jetzt haben wir gotteslästerliche Bibelverfälschungen, Übersetzungen kann man es nicht nennen, Volksbibel, Bibel in, ich sage immer, ungerechter Sprache, ja, diese feministische Verfälschung, und es wird bestimmt noch manches andere kommen. Das sind Dinge, die waren noch vor einer Generation unvorstellbar. Aber da heißt es also, und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen, verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen. Geht hinaus. Da gingen sie hinaus und erwürgten in der Stadt. Aber, wie schon zitiert, die Versiegelten, die das Zeichen tragen, die tastet nicht an. Es gab auch dort noch Treue, sozusagen 7000, die ihre Knie vor den Götzen nicht gebeugt haben. Das gibt's auch heute. Aber es sind immer wenige und der schmale Weg ist ein Weg, auf dem wenige wandeln ins Himmelreich, so sagt uns der Herr Jesus. Nicht die große Masse. Nun kommen wir zu den Versen 4 bis 8. Entschuldigung. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. 144.000, das ist mathematisch 12 mal 12 mal 1000. Die 12 hat natürlich vielfache Bedeutung. Natürlich die 12 Stämme Israels, die ja auch ausdrücklich dann folgen. Auch denkt man sofort an die 12 Apostel als Repräsentanten der Stämme Israels im neuen Bund. Es ist eine potenzierte Vollzahl, 12 mal 12 miteinander mal genommen, also eine vollkommene Zahl von Geretteten. Das wird schon durch diese Multiplizierung der 12 deutlich. Und 1000, das andere Multiplikationselement, ist ja Zahl für, das bedeutet eine große Menge, eine Segenszahl. Und deshalb heißt es auch das tausendjährige Reich. Ja, ein Reich noch nie dagewesenen Segens, noch nie dagewesener Fülle und Herrlichkeit. Und weil das eben solche Vollkommenheitszahlen sind, gehe ich persönlich davon aus, dass es eben in diesem Fall als Symbolzahlen zu sehen sind, die einfach eine Vollkommenheit der Versiegelten aus den Stämmen Israels zum Ausdruck bringen. Es gibt ja nun Gruppen und Sekten wie etwa die Zeugen Jehovas, die die Deutung gerade umgekehrt machen, die diese Zahlen wörtlich nehmen, aber dann sie nicht auf Israel beziehen, sondern auf die eigene Sekte. Ja, es sind praktisch 144.000 besonders zubereitete Zeugen Jehovas, wird dann gesagt, aber man sieht nicht, dass gerade dadurch, dass es eine solche Vollkommenheitszahl ist, es sicherlich eine symbolische Zahl bedeutet. Und diese Stämme Israels, das ist jetzt die nächste und schwierigere Frage, sind das jetzt wirklich nur erlöste Israeliten oder sind da auch Heidenchristen dabei? Ich persönlich denke dadurch, dass nachher dann die große Schar aus allen Nationen kommt, dass hier ganz bewusst zwei Gruppen unterschieden sind. Um doch mal zu sagen, auch diese große Schar ist versiegelt, gemäß Epheser 1, Vers 13 folgender, weil die auch gläubig geworden sind an Jesus Christus. Aber es wird, um das nochmal besonders zu betonen, die Versiegelung der zum Glauben gekommenen Israeliten besonders zum Ausdruck gebracht. Ja. Gott will zeigen, ich habe mein Bundesvolk des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, nicht vergessen. Nicht vergessen. Und auch dort wird noch der erwählte Rest zum Glauben kommen. Und deshalb, so denke ich auch, sind hier Zahlen genannt, um zu zeigen, es sind aus Israel wohl nicht so viele wie aus dieser unzählbaren Schar, aber doch eine gewaltige Zahl, die vollkommene Restgemeinde, die sich aus Israel bekehren wird. Es ist immer wieder der Rest, den der Herr ja durchbringt, auch schon im Alten Testament, als sie ungehorsam sind. Aber dieser Rest wird zum Ziel gelangen. Und das ist nun dieser Rest, nämlich die, die den Messias, Jesus Christus, erkannt und angenommen haben. 12 mal 12 mal 1000, eine Vollkommenheit der Bekehrten aus Israel. Und da möchte ich nochmal meine Auslegungsregel sagen, solange es keinen zwingenden Grund gibt, sollten wir Dinge, die wörtlich so hier stehen, nicht symbolisch umdeuten. Und wenn hier ausdrücklich die Stämme Israels einzeln aufgezählt sind, ist es für mich ein deutlicher Hinweis, dass es auch wirklich bekehrte Israeliten sind und eben nichts anderes, ja. Es wird ja auch immer wieder die Substitutionstheorie dann vertreten, dass Israel keine Heilsbedeutung mehr habe, also dass dann die Heiden, aus Heiden bekehrte Gemeinde an die Stelle Israels getreten sei. Das kann ich so nicht sehen. Auch Israel, wenn es sich bekehrt, wenn der Rest daraus sich bekehrt, richtiger gesagt, hat eine Heilsbedeutung. Und das wird eben zum Ausdruck gebracht, indem jetzt diese Stämme einzeln ausdrücklich nacheinander aufgezählt werden. Ein ganz klarer Hinweis, das müsst ihr wörtlich nehmen. Es sind wirklich die Bekehrten aus den Stämmen der Kinder Israels, die versiegelt sind, um durch die antichristliche Zeit hindurchzukommen. Es ist also wahrscheinlich eine symbolische Vollzahl, keine exakte Zahl, aber eben eine überschaubare Menge von Versiegelten aus Israel. Nun, wenn wir diese Stämme im Einzelnen betrachten, sehen wir einige Unterschiede zu den Stammesaufzählungen im ersten Buch Mose etwa oder im Alten Testament. Wir sehen zunächst einmal, dass nicht Ruben, der Erstgeborene Israels oder Jakobs, vorangestellt ist, sondern Juda. Nun, das hat verschiedene Gründe. Wir haben unsere Gemeinde gerade 1. Mose ausgelegt, haben das ausführlich betrachtet in Pforzheim. Aber das hat den Grund, dass Juda an die Stelle von Ruben getreten ist, indem ja Ruben diese blutschänderische Tat begangen hat, die beschrieben ist in 1. Mose 35, Vers 22, dass er mit der Nebenfrau seines Vaters das Bett bestiegen hat. Ja, eine geradezu inzestuöse Handlung. Und dadurch, das wird dann in 1. Mose 49 in der Aufzählung der Stämme, dieser Segenszuteilungen an die einzelnen Stämme gegebenen Aufzählung deutlich, fällt auf Ruben eben nicht die Verheißung des Erstgeborenen. Ja, er wird zwar nicht verflucht, aber er wird zurückgestuft. Auch Simeon und andere, sie haben auch schlimme Dinge begangen in der Auslöschung von eines ganzen Stammes, einer Bluttat. Und aus diesen Gründen ist Juda an die erste Stelle getreten. Der Löwe aus Juda, sagt man auch, und der Herr Jesus aus dem Stamme Juda. Ja, das ist ganz klar. Das ist der Königsstamm, der Fürstenstamm. Aus dir soll der hervorgehen, der mein Volk zur Erlösung führt. So wird es im Alten Testament immer wieder zum Ausdruck gebracht. Juda wird vorangestellt. Und dann kommt Ruben. Nun an zweiter Stelle. Und die weiteren Stämme, die möchte ich jetzt nicht alle im Einzelnen betrachten. Allerdings, wer sich gut auskennt mit den Stämmen Israels, dem fällt Folgendes auf. Es fehlt ein Stamm und dafür ist ein anderer verdoppelt. Ja. Welcher Stamm fehlt? Dan fehlt. Ich werde gleich noch Erklärungen dafür bringen. Und verdoppelt ist praktisch Josef. Es wird hier zwar Josef genannt, aber wir wissen aus 1. Mose 48, dass die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, Ephraim und Manasse heißen. Und so wird auch immer wieder, dadurch, dass Dan ausfällt, an seine Stelle der Stamm Josef verdoppelt, indem Josef und Manasse als zwei Stämme hier aufgezählt sind. Ja? Josef kann auch Ephraim genannt werden, also in Form seines anderen Sohnes, Ephraim und Manasse. Hier wird nur nicht Ephraim und Manasse genannt, sondern Josef und Manasse. Manasse in Vers 6 und Josef in Vers 8. Und dann ganz am Schluss Benjamin als der zuletzt Geborene von der Rahel. Ja, so viel nur zu den Stämmen. Man könnte jetzt zu jedem Stamm eine Geschichte erzählen, aber das erlaubt die Zeit nicht. Nur so viel, warum die Reihenfolge jetzt anders ist. Und nun aber die Frage, die bleibt, warum fehlt Dan? Dan auf Deutsch Richter. Warum fehlt gerade dieser Stamm? Nun, im Buch Richter ist eine Erklärung vorhanden dafür und eine andere werde ich auch gleich noch nennen. Im Buch Richter, Kapitel 17 und 18, wird das götzendienerische Verhalten dieses Stammes Dans deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der hatte Geld bekommen, 1100 Silberlinge, und davon hat er sich ein Bildnis, ein gegossenes Bild gemacht. Und wie heißt es aber im 2. Mose 20 bei den 10 Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Aber er hat hiermit Götzendienst praktiziert, hat sich Bilder gegossen und diese sicher auch verehrt. Er hat noch etwas getan, was nicht recht ist. Er hat einen Leviten aus dem Geschlecht Judas aufgenommen, bleibe du bei mir, hat sich einen Hauspriester gehalten. Und dann heißt es hier in Richter 17, Vers 12, und Micha weihte den Leviten, damit der junge Mann ihm als Priester diente, und er blieb in Michas Haus. Und dann noch dieser Aberglaube, und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Ja, einen solchen götzendienerischen Glaube an gegossene Bilder und an Menschen, ihre Gegenwart und magische Ausstrahlung sozusagen, das ist eine typische Form von Rückfall in Götzendienst. Und dann in dieser Zeit, Kapitel 18, suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil. Und sie kamen nach Lais, ganz im Norden von Israel, und haben dann ja diesen Stamm überfallen und erobert. Und deshalb heißt er auch Dan später. Aber auf dem Weg dorthin durchquerten sie auch das Bergland Ephraim und kamen zum Haus Michas. Und sie nahmen ihm dann dieses Bildnis, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild an sich. Heißt es dann in Richter 18, Vers 17. Haben diese Götzengegenstände mitgenommen und haben sich dadurch den Sieg erhofft. Ja, Götzendienst, Aberglaube. Und dann heißt es noch in Richter 18, Vers 24, er, also Micha, antwortete, ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, und den Priester weggenommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Ja, schrecklich alles, dieser Götzendienst. Das Bild und den Priester haben sie ihm mitgenommen. Und er hat jetzt Angst, dass sein Schutz, sein Segen von ihm genommen ist, und die Daniter verlassen sich darauf. Also ein götzendienerischer Stamm. Und das ist eine Erklärung, warum dieser Stamm, der ja Richter heißt, gemäß Richter 17 und 18, diesen Götzendienst begangen hat und in Offenbarung 7 fehlt. Eine andere Erklärung, die auch nicht von der Hand zu weisen ist, viele Ausleger weisen darauf hin, dass aus Dan der Antichrist hervorgehen könnte. Wie kommt man auf diese Behauptung? Dazu zwei Bibelstellen. 1. Mose 3, Vers 15 zunächst, beim Sündenfall. Also Adam und Eva sind nun bereits gefallen und nun kommt dieser Fluch über die ersten Menschen. Und dann heißt es in 1. Mose 3, Vers 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, nämlich der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Einzahl, nämlich den Messias. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zunächst ist auch der Mensch allgemein gemeint, die Schlange und auch der Feind, der immer wieder uns versucht, aber der Mensch wird der Schlange den Kopf zertreten, wörtlich, aber vor allem der Messias, der Same der Frau, der kommen wird. Ja, der Jesus Christus, er wird dir den Kopf zertreten. Also Feindschaft. Behalten wir das im Hinterkopf und lesen wir nun 1. Mose 49, Vers 16 folgender. Auch in dieser Stammesaufzählung der Stämme Israels, was wird hier gesagt über den Stamm Dan? Ja, gerade über Dan. 1. Mose 49, Vers 16 folgender. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Das haben wir im Richterbuch ja auch nachzulesen. Und dann heißt es plötzlich, Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Und dann dieser Aufruf, der sich nur bei Dan findet, O Herr, ich warte auf dein Heil. Interessant, ja. Hier der Stammvater Jakob oder Israel, hier kommt plötzlich ein Gebetsruf, der sich geradezu verzweifelt anhört, O Herr, ich warte auf dein Heil. Warum gerade bei Dan? Warum gerade Dan als Schlange? Versteht ihr? Und warum fehlt nun Dan in Offenbarung 7? Jedenfalls, es ist etwas Unheimliches mit diesem Dan. Götzendienst, Okkultismus, Dämonie und, das ist nun eine Spekulation, vielleicht kommt auch der Antichrist aus diesem Stamm. Das Letztere ist nun eben die Spekulation, ich möchte es offen lassen, aber es ist jedenfalls ein Stamm, der keine gute Entwicklung genommen hat. So viel steht fest. Ja, so viel zu diesen Stämmen. Und nun aber, im zweiten Teil, die große Schar aus allen Völkern vor dem Thron Gottes. Hier ist nachher die Rede dann, wer das ist, nämlich die aus der großen Drangsal kommen. Ich möchte sagen, Es ist sicherlich zum einen die nach Daniel 12, Vers 1, die große Drangsal der antichristlichen Zeit gemeint, ganz klar. Aber sicherlich werden auch alle anderen, die um des Glaubens willen getötet wurden, die treu geblieben sind, zu dieser großen Schar gehören, ja, die ganze Gemeinde, die gerettet ist aus allen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Alle werden sie einmal vor dem Thron stehen und dem Lamm bekleidet mit weißen Kleidern. Alle, die durch das Blut des Lammes gereinigt sind. Es ist interessant, dass bei den Stämmen Israels von einer überschaubaren Zahl gesprochen wird, auch wenn es eine symbolische Vollzahl sein dürfte. Aber hier nun heißt es ausdrücklich eine Schar, die niemand zählen konnte. Gott konnte sie oder kann sie sicherlich trotzdem zählen, aber die muss so groß sein, dass ein Mensch sie nicht zählen kann. Und deshalb denke ich auch, dass es wohl nicht nur diese Schar ist aus dieser begrenzten Zeit der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, die ja nur 7 Jahre umfasst, sondern sicherlich aus allen Generationen der Christenheit. Eine Schar, die so groß ist vom 1. Jahrhundert bis zur Wiederkunft unseres Herrn in Herrlichkeit. Das sind sicherlich Millionen, aber Millionen von Menschen. Aber wir wollen jetzt ja nicht anfangen, sie zu zählen. Niemand konnte sie zählen, ein Mensch. Es muss also eine Riesenversammlung dort sein. Und das ist sicherlich ein Blick in den Himmel, in die himmlische Herrlichkeit. Es ist hier die Rede vom Thron Gottes. Ja, und das ist ja im Himmel und nirgends anders. Und zwar wird ausdrücklich nun gesagt, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Es wird also die Weltmission zu ihrem Ende kommen und wird alle Stämme dieser Welt, alle Sprachen erreichen. Und deshalb ist auch Bibelübersetzung so wichtig, Evangeliumsverkündigung in allen Ländern, in allen Sprachen dieser Erde. Wollen wir das nach Kräften unterstützen und dafür beten. Es ist schon sehr viel erreicht. Wir wissen, dass die Bibel, die Gesamtbibel zurzeit in fast 400 Sprachen übersetzt ist, Teile der Bibel, vor allem das Neue Testament als solches, in 2.500 bis 3.000 Sprachen. Und Gospel Recordings, eine Schallplatten- und Kassetten- und CD-Mission, verkündigt das Evangelium durch gesprochene Botschaften in bereits über 5.000 Sprachen. Und man schätzt, es gibt insgesamt über 6.000 Sprachen, aber es ist schon sehr viel erreicht, liebe Geschwister. Ja, und diese große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Stämmen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, vor dem Thron Gottes des Vaters und vor dem Lamm. Ja, der Sohn sitzt zur Rechten des Vaters. Jesus ist Gott, kein Geschöpf. Kein Engel hat diese Würde, dass sich die anderen vor ihm verneigen, wie es nachher geschehen wird. Das Lamm, der Sohn Gottes, wird immer mit dem Vater zusammen hier genannt. Und diese, die da stehen, sind bekleidet mit weißen Kleidern, das heißt reingewaschen durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Und sie tragen Palmzweige in ihren Händen. Wisst ihr, wo auch Palmzweige begegnen? Beim Einzug unseres Herrn Jesus in Jerusalem. Hosianna dem Sohn Davids, ja, rufen sie. Aber ein paar Tage später schrien sie, vielleicht nicht die gleichen, aber viele, kreuzige ihn. Vielleicht waren es auch die gleichen zum Teil. So schnell lassen sich ja Menschen umstimmen. Sie haben hier den Heilskönig erwartet, der die Römer wegfegt, sicherlich etliche. Und als er dann eben sich ans Kreuz hat schlagen lassen, selbst seine eigenen Jünger haben dann Zweifel bekommen. Und als sie den Auferstandenen gesehen haben, heißt es, etliche aber zweifelten. Und doch wurden sie überwunden dann und haben erkannt, er ist wirklich auferstanden und er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber dort wird dieses Kreuzige ihn nicht mehr ertönen, dort werden nur wirklich Gerettete, Reingewaschene durch das Blut des Lammes versammelt sein. Und auch dort ist es dann eine unzählbare Schar, keine überschaubare Schar wie damals, als der Herr in Jerusalem einzog. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Vater und Sohn. Allein im Sohn haben wir den Vater. Und wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Und das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ein deutlicher Hinweis auf solche Religionen und Sekten, die bestreiten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist antichristlich, nach 1. Johannes 2, Vers 22. Das Lamm lässt sich nicht trennen vom Vater. Jesus lässt sich nicht trennen von Gott. Er ist Gott, der Sohn. Auch der Heilige Geist ist Gott, aber er vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Und es heißt nirgends, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen in der Bibel, aber es heißt, dass der Geist uns im Gebet mit Seufzen vertritt. Wir sollen den Vater und den Sohn anbeten. Das Heil ist bei unserem Gott und bei dem Lamm. Allein in ihm ist die Erlösung. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, außer den Sohn Jesus Christus, Johannes 14, Vers 6. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Ja, man muss sich also vorstellen als einen Thronstaat, in der Mitte der Thron Gottes und des Lammes und außen herum nun die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen, diese Engelwesen und alle diese, die menschlichen und engelhaften Wesen, haben nun ja, Gott angebetet, und zwar im Vater und im Sohn, und sprachen Amen. Das heißt wahrhaftig, jetzt ist es eingetroffen, jetzt ist es erfüllt. Es ist also eine Vorwegschau, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, auf die Vollendung hier bereits, ja, nämlich auch alle Gerichte, die kommen, die ans Ziel schon gelangt sind. Und sie sprachen Amen. Entschuldigung, ich bin jetzt zu weit, fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Niemand anders als Gott verdient Anbetung, im Vater und im Sohn. Und sprachen Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sind sieben Eigenschaften, die hier genannt werden. Ja. Auch hier die Zahl der Vollkommenheit. Sieben Eigenschaften Gottes. Die göttlichen Zahlen sind ja die drei, was auch mit der Dreieinigkeit dann zusammenhängt, dass sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Auch wenn der Begriff sich in der Bibel nicht findet, die Tatsache findet sich auf jeder Seite. Und eben die sieben, was auch hier deutlich wird. Lob, das heißt, dass allein Gott zu loben ist, Herrlichkeit, dass seine Majestät zum Ziele kommt, Weisheit, die allein bei ihm ist in ihrer Vollkommenheit, die alle menschliche Klugheit unendlich überragt. Dank schulden wir allein Gott letztendlich, keinem Menschen schulden wir Dank für unsere Erlösung, sondern allein Gott. Er hat alles vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Ehre verdient er und nicht irgendwelche menschlichen Herrscher. Macht ist bei ihm, seinen Sieg durchzusetzen, und Stärke, unüberwindliche Kraft gegen alle Feinde, die einmal zum Fuß seines Thrones sich niederwerfen müssen. Es heißt in Philipper 2, dass alle sich vor ihm beugen müssen, auch die, die es nicht gewollt haben. Alle Feinde werden sich vor ihm beugen müssen, allerdings dann mit Heulen und Zähneklappern. Und die, die zu ihm gehört haben, zu denen wir hoffentlich alle gehören, wir werden ihn anbeten und ihm dienen. Das kommt jetzt nun gleich im weiteren Verlauf. Vorher aber nochmal die Frage, die Erklärung. Ein interessanter Einschub ab Vers 13. Und einer von den Ältesten, von diesen 24 Ältesten, ergriff das Wort und sprach zu mir, nämlich zu Johannes: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern begleitet sind, und woher sind sie gekommen? Ja, ich denke, dieser Älteste hat es gewusst, das wird sich auch gleich klären, aber er will es von Johannes hören. Johannes soll sich selber Gedanken machen, wer könnten denn diese sein? Und Johannes gibt diese Frage zurück und sagt gleich: Herr, du weißt es. Wir wollen jetzt nicht darüber spekulieren, ob es Johannes nicht wusste oder ob er nur so getan hat. Ich denke, er hat es wirklich nicht erkennen können, und er war so überwältigt von diesem Anblick. Ja, wer sind denn diese viele mit so leuchtenden Kleidern? Das muss eine herrliche Schau gewesen sein, die Gott ihm da geschenkt hat. Und dann möchte er es von diesem Ältesten, der schon vor dem Thron Gottes steht, hören, und er gibt ihm auch die Antwort: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Ich habe ja schon gesagt, große Drangsal nach Daniel 12, Vers 1, ein stehender Begriff für die letzte 70. Jahrwoche, wo besondere Bedrückung durch den Antichristen erfolgt. Aber es ist auch eine große Drangsal, liebe Geschwister, zu allen Zeiten, wo Verfolgungen waren. Man kann hier nicht von einer kleinen Drangsal reden. Es ist eine große Drangsal auch heute, wo gläubige Christen um ihres Glaubens an den Herrn Jesus willen das Martyrium erleiden müssen. Sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Es kommen manche solche paradox klingenden Stellen, gerade in der Johannes-Offenbarung. Wie kann man denn die Kleider weiß waschen im Blut? Ja, aber das ist göttliche Weisheit. Das Blut reinigt uns auf übernatürliche Weise. Das zeigt uns eben, dass das ein Bild ist für das Opfer Jesu Christi auf Golgatha, indem wir an ihn glauben, der stellvertretend für uns alles bezahlt hat, der sein Leben für uns, für deine und meine Sünde in den Tod gegeben hat. Dadurch werden wir befreit, reingewaschen und zubereitet für den Tag des Herrn. Allein dadurch. Und darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das muss herrlich sein, wie wir Gott dienen dürfen. Nicht mehr hier menschlichen Arbeitgebern, die uns oftmals ungerecht behandeln. Ich will jetzt nichts gegen Arbeit sagen, versteht mich nicht falsch, ja. Aber dass man dann einen zu schlechten Lohn zahlt, dass man die Leute ausbeutet. Ich kenne Freunde, die müssen Überstunden noch und noch machen, bis sie nicht mehr können und dann werden sie entlassen. Also ich kenne solche Fälle. So etwas wird es im Himmel nicht geben. Gott wird der gerechteste Herr sein aller Zeiten. Und es wird nicht langweilig sein, es wird immer etwas zu tun und zu lernen geben im Reich Gottes. Manche stellen sich ja vor, dass man da immer nur so schwebend auf Wolke 7 ist. So ist es nicht, sondern es wird endlich dann die Zeit sein, wo wir alles das dazulernen können, das tun können, wozu unsere Erdenzeit hier nicht ausreicht. Ja. Hier kann jeder Mensch in der Regel nur einen Beruf lernen. Und man denkt oft, Mensch, jetzt habe ich Theologie gelernt, so in meinem Fall, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Mathematik oder Physik und anderen Gebieten. Aber dann werden wir alles verstehen können in dieser himmlischen Herrlichkeit. Und wir werden Gott dienen mit den Gaben, die er uns schenkt. Und vor allem, unser Leib wird nicht mehr diesen Krankheiten ausgesetzt sein, diesem Leiden und den Tränen wie heute. Das lesen wir auch im Zusammenhang hier. Und da heißt es ja so wunderbar, und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Hier kommt wieder die Hütte Gottes, die Stiftshütte im Alten Testament bereits, die Gegenwart Gottes, das heißt, Gott wird mitten unter uns wohnen. Wir werden keine künstliche Sonne mehr brauchen, die auch hier Schäden hat, Hautkrebs auslöst und anderes, ja, indem der Mensch selber die Atmosphäre hier zerstört, sondern Gott wird eine solche Sonne, ein solches Licht sein, das uns Gesundheit schenkt, Kraft schenkt, Reinheit schenkt, Freude schenkt. Unseren Leib und unsere Seele aufhält, unseren Auferstehungsleib natürlich, ist hier gemeint. Gottes Hütte, Gottes Zelt, Skene, mitten unter ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird die Sonne sie nicht treffen, da steht es jetzt, ja. Noch irgendeine Hitze, das wird ein angenehmes Licht sein, kein Gefährliches. Natürlich ist auch diese Sonne schon wunderbar. Ich will das jetzt gar nicht negativ darstellen. Aber wenn man zu viel abbekommt, ja, ich habe auch damit zu kämpfen, bekommt man Sonnenbrand, kann man mancherlei Krankheiten erleiden müssen. Und wer in südlichen Ländern wohnt, in der Wüste, der weiß, dass die Sonne auch eine große Plage sein kann, wenn man ihr zu viel ausgesetzt ist. Deshalb laufen die Araber übrigens mit dichten Kleidern rum. Wenn wir in den Süden gehen, die Touristen meinen dann, hey, sie müssen jetzt da ganz Haut freisetzen, dass sie schön braun werden. Aber die Leute, die dort immer wohnen, die schützen ihre Haut, nicht? Schützen ihre Haut. Und das wird dann anders sein. Die Sonne wird sie nicht mehr treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, interessante Bezeichnung, ja? Das Lamm ist ganz hier im Vater, wieder im Schoß des Vaters, von dem es ausgegangen ist. Der Sohn Jesus Christus gehört ganz zum Vater, lässt sich nicht davon trennen, inmitten des Thrones, er als der Herrscher, als der Sieger. Dieses Lamm wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Keine stinkenden Zisternen, keine fauligen Wasserfässer mehr, sondern Lebendige Wasserquellen, die nie versiegen. Ein Vorausblick auf die Kapitel 21 und 22 der Offenbarung, wo das noch viel ausführlicher beschrieben wird. Dieses lebendige Wasser, das niemals aufhört, unseren Durst zu löschen. Und es wird in Fülle da sein. Es wird keine Trockenzeit geben und kein Verdursten. Das ist das äußere Wasser, aber vor allem dadurch, dass Jesus ja selber das Wasser des Lebens ist, wird auch unser seelischer Durst gelöscht. Wir werden keine Depression mehr haben müssen. Wir werden keine inneren Verfinsterungen mehr erleben müssen, kein Leid. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, heißt es abschließend. Das heißt, es wird eben kein Leid mehr geben. Wir werden auch getröstet sein über das Leiden, das wir hier erleben mussten, über alle Ungerechtigkeit. Gott selber wird für die Durchsetzung seiner Gerechtigkeit sorgen. Und es ist auch eine Paradoxie oder scheinbare Paradoxie, wenn es hier heißt, das Lamm wird sie weiden. Stellt euch mal vor, eine Schafherde, ja? Wer weidet denn da die Lämmer? Der Hirte. Und so ist Jesus gleichzeitig das Lamm und der Hirte. Klingt paradox, aber es ist bei Gott kein Gegensatz, keine Paradoxie, sondern Jesus, der das Lamm ist, für uns geopfert, ist zugleich der gute Hirte, der die Schafe weidet und bewahrt, damit der Feind, der böse Wolf, nicht über sie herfällt und sie verdirbt. Der uns bewahrt, dass der Teufel nicht den Sieg behält, sondern er in seiner Herrlichkeit. Und so möchte ich auch schließen mit dem Hirtenpsalm 23, den hoffentlich jeder kennt, hier nach der Schlachterübersetzung. Der Hirtenpsalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern oder zu frischen Wassern, übersetzt Luther, ich habe hier nach Schlachter. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im finstern Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Soweit dieser geradezu messianische Psalm 23. Und abschließend noch drei Fragen an uns. Sind wir reingewaschen durch das Blut Jesu Christi, Blut erkauft, sodass wir einmal vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen dürfen? Möchten wir zu dieser Schar gehören, die vor dem Thron Gottes und des Lammes steht? Und werden wir mit Freuden trinken von dem lebendigen Wasser, das vom Thron Gottes fließt? Amen. Nun lasst uns nochmal aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als das lebendige Wasser in diese Welt gekommen bist. Und du sagst, wer von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr dürsten. Ja, wir wollen dich rühmen und preisen und uns bitten, stärke und erquicke uns auch jetzt schon in dieser geschöpflichen Daseinsweise, wo wir in dieser Endzeit jetzt leben müssen. Und doch hast du uns auch da einen Auftrag gegeben, ein Licht und ein Salz zu sein, auch für unsere Mitmenschen. O Herr, lass uns diese Leuchtkraft nicht verlieren, sondern schenk sie uns jeden Tag neu, dass wir Zeugen deiner Wahrheit und Liebe sind, auch am heutigen Tag. Amen.